Ein Autogipfel mit der Kanzlerin heute Abend wieder einmal. Und wieder dürften dabei verschiedene Sichtweisen aufeinandertreffen von Kanzlerin, weiteren Mitgliedern der Bundesregierung, den Vertretern der Automobilindustrie und den Gewerkschaften. Denn wie der schwierige Strukturwandel in der Autobranche zu schaffen ist, darüber gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Und darum geht es jetzt auch im SWR2-Tagesgespräch mit meiner Kollegin Sabine Hackländer und dem baden-württembergischen IG Metall-Bezirksvorsitzenden Roman Zitzelsberger.
Guten Morgen, Herr Zitzelsberger.
Guten Morgen, Frau Hackländer.
Gut 2 Monate ist der letzte Autogipfel in Corona-Zeiten nun her. Wie ist es denn aus Ihrer Sicht der Automobilbranche zwischenzeitlich ergangen mit Ausweitung der Elektrokaufprämie, Mehrwertsteuersenkung und Kredithilfen?
Naja, es ist der Automobilindustrie leider nicht besonders gut gegangen in den letzten 2 Monaten. Allerdings gibt es ein viel differenzierteres Bild. Wir haben mittlerweile Situationen, wo im gleichen Unternehmen Kurzarbeit und Mehrarbeit nebeneinander hergehen. Wie kommt das? Das kommt einfach daher, weil bestimmte Teilbereiche schon wieder richtig anziehen, während in anderen Bereichen tatsächlich immer noch tiefe Krise herrscht. Das klingt für Außenstehende immer etwas merkwürdig, ist aber, glaube ich, in der Komplexität dieser Branche deutlich. Was die Kaufprämie Elektromobilität betrifft, sehen wir ja alle, wie die Zulassungszahlen nach oben gehen. Aber genau da beginnt das Problem. Erstens haben wir nach wie vor nicht die Produktpalette von den Herstellern und die ausländischen, die es tatsächlich bräuchte, um dann breiten Durchbruch zu schaffen. Und zum Zweiten ist das Thema der Ladeinfrastruktur, ich weiß, von was ich da selbst rede, immer noch ein ungeklärtes.
Bleiben wir erstmal bei den Kaufprämien, dass die SPD sich beim letzten Gipfel so vehement gegen Kaufprämien für Verbrennermotoren gestemmt hat, haben Sie den Sozialdemokraten damals ja übel genommen. Versöhnt Sie der neue 10-Punkte-Plan der SPD, der ja offenbar eine Förderung im Gesamtvolumen von mehreren Milliarden Euro vorsieht, Lkw-Abwrackprämie, Verlängerung der E-Auto-Kaufprämien und Zukunftsfonds?
Also das große Problem und der Konflikt kam ja eigentlich nur daher, dass es einen grundsätzlich unterschiedlichen Blick auf die Frage gibt, wie kann man die Zukunft gestalten. Wir haben gesagt, wir müssen im Prinzip, die deutsche Autoindustrie ist nicht Tesla oder Elon Musk, der sich sozusagen vom Kapitalmarkt mit einem Zukunftsversprechen bedienen kann, sondern das Geschäft von morgen muss mit dem Gewinn von heute realisiert werden. Und die kommen natürlich nach wie vor noch überwiegend auf den Verbrenner. Aber jetzt braucht man so eine Geschichte nicht ewig auszubreiten, sondern es geht jetzt darum, mit welchen Mitteln, dass man die Stabilisierung nach vorne kriegt. Und der Vorschlag, insbesondere der GBR-Vorsitzenden von MAN und Daimler, ein europäisches Austauschprogramm für große Nutzfahrzeuge zu machen, hätte natürlich die große Chance, auch, ich sag mal, die alten Stinker von der Straße zu kriegen und durch hochmoderne, zwar noch Verbrennungstechnologie zu ersetzen, um dadurch beispielsweise auch signifikante Einsparungen beim CO2 auf die Reihe zu kriegen. Ich glaube, das ist der große Punkt, den man einfach im Auge passen muss. Da geht es ja nicht darum, der alten Technologie das Wort zu reden im Sinne von, wir wollen nichts anderes, sondern was ist ein richtiger Zwischenschritt, um jetzt CO2-Reduktion hinzukriegen, aber gleichzeitig auch die wirtschaftliche Stabilisierung sozusagen für das neue Geschäft, für das CO2-freie Geschäft.
Ja, apropos CO2-Einsparungen, was würde es denn für die deutsche Automobilindustrie bedeuten, wenn die EU ihre Einsparziele für die CO2-Emissionen noch einmal verschärfen würde? Daran wird in Brüssel ja gerade gearbeitet.
Ja, also zunächst mal glaube ich, ist es richtig, dass wir über die größtmöglichste Ambition reden, das Thema CO2-Reduktion hinzubekommen. Was unsere Kritik ist, das ist, dass man bezogen auf die Ziele sich immer weiter überbietet. Aber die Frage, wie ist das machbar? Was sind die Folgen? Wie kriegt man das tatsächlich hin? Eben zu wenig Gedanken macht. Wir haben schon mal überschlagen, dass nach aktuellen Studien das etwa weitere Reduktion von weiteren 100.000 Arbeitsplätzen in Deutschland bedeuten würde. Wir haben ja gemeinsam mit Fraunhofer IAO und anderen Institutionen die sogenannte Elektromobilität und Beschäftigung ELAB-Studie gemacht und wissen ziemlich genau, bei welchem Hochlauf, welcher alternativen Antriebe, wie viele Arbeitsplätze betroffen sind. Jetzt darf man die Dinge nicht gegeneinander stellen, aber wenn man eine höhere Ambition will, was grundsätzlich richtig ist, muss man A wissen, geht es technisch, ist es in der Zeit umsetzbar, welche Verwerfungen gibt es und was sind die Antworten, um diese Verwerfungen aufzufangen.
Und was ist Ihre Antwort darauf?
Na, die Antwort ist, dass es da momentan von der Politik nur für die eine Seite, nämlich für die Frage der Ambition, Antworten gibt, aber nicht für diese Frage, was man dann mit den Menschen macht, wie man die Technologie auf die Reihe kriegt, wie man die Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellt, etc. Und das ist einfach unzureichend. Und deshalb muss an dieser Stelle nachgesteuert werden, um zu gucken, nicht nur, was man sich wünscht, sondern wie es auch geht. Und lassen Sie mich einen Satz sagen, Stichwort Ladeinfrastruktur. Ich fahre jetzt ganz bewusst seit einem halben Jahr ein rein elektrisches Fahrzeug, einfach um auch nicht nur theoretisch darüber zu reden, sondern um zu wissen, wie geht es. Das ist eine ziemliche Katastrophe, wenn man unterwegs ist, muss man zwischendurch durchladen und stellt fest, hoppla, da steht jetzt keine Säule zur Verfügung oder die funktioniert nicht richtig oder. Und das ist schon einmal ganz deutlich, ja, die Zukunft des PKWs wird eine Elektromobilität sein, aber hier muss die Voraussetzung seitens der Politik geschaffen werden, dass das auch tatsächlich geht.
Und das ist tatsächlich seitens der Politik, da sehen Sie tatsächlich die Bringschuld dort und nicht bei den Autobauern.
Also das schwarze Peterspiel wird nicht funktionieren. Das geht nicht, sondern das ist klar, das ist eine Herausforderung, die betrifft so die Hersteller, die Zulieferer, die betrifft die Politik, die betrifft aber uns auch als Gesellschaft, als Bürger. Das geht auch um Verhaltensänderungen, das geht auch darum, wie wir sozusagen auch bereit sind, welchen Beitrag zu leisten. Und gleichzeitig geht es natürlich auch darum, wie kriegt man die sozialen Brüche, die da dabei bestehen, tatsächlich hin. Wir haben da mehrere Vorschläge gemacht, über die heute Abend nochmal diskutiert wird. Wir haben den Vorschlag eines sogenannten Transformationsfonds gemacht, um genau den Unternehmen zu helfen, die Veränderungen auf die Reihe zu kriegen. Wir haben den Vorschlag, für eine sogenannte Best Owner Group zu machen, also dass auslaufende Produktion sozusagen unter geordneten Verhältnissen funktioniert. Und wir haben den Vorschlag gemacht, über sogenannte regionale Transformations- und Innovationscluster aus sicherzustellen, dass uns nicht ganze Landstriche wegbrechen. Wir haben in der Frage der industriellen Betroffenheit mit der Automobilindustrie natürlich große Unterschiede. Und das muss man ja feststellen. Es gibt ja Länder in der EU, die von Automobilindustrie überhaupt nicht betroffen sind, die natürlich da ein Leichtes haben zu sagen, wir wollen mehr Ambition. Wenn sie aber im Neckartal oder was weiß ich mal außerhalb von Baden-Württemberg im Saarland unterwegs sind, da würde in ganzen Landstrichen das Licht ausgehen, wenn von heute bis morgen sozusagen diese Industrie zusammenbricht. Und darum geht es im Prinzip, geordnete Verhältnisse hinzubekommen.
Vielen Dank. Das war im SWR2-Tagesgespräch der baden-württembergische IG Metall-Bezirkschef Roman Zitzelsberger.